So. Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir sind leider etwas verspätet. Irgendwie hatte, glaube ich, alle oder viele hatten ein bisschen ein Problem, ganz pünktlich herzukommen. Entweder hat das Auschecken länger gedauert oder wie Maria, du standest im Stau. Aber ich glaube jetzt. Aber ich glaube, jetzt fangen wir an. Wir haben ja auch heute einen relativ straffen Zeitplan von 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Und ich glaube, da sollten wir uns auch dran halten, weil das gibt es dann die Kaffeepause und dann genau. Ja um 11 Uhr nochmal die Zusammenfassung und Abschlussrede. Also erst nochmal herzlich willkommen. Ich bin Bärbel Wichmann. Ich arbeite beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich sage gleich nochmal was zu unserer Arbeit in der Grenzregion und meine charmante Kollegin.
Vielen Dank, meine charmante Kollegin. Nie jestem nicą, myśmy się już przedstawiały wczoraj. Pracujemy i znamy się z panią Bärbel Wichmann. Naprawdę już nie powiem ile, bo to już nie wypada powiedzieć, jak bardzo długo. Ale powiem państwu, że rozpoczynałyśmy swoją znajomość od pracy przy polsko-niemieckim programie Kowalski i Schmidt, więc można powiedzieć, że są to pewne doświadczenia. I muszę powiedzieć, że podziwiam i doceniam wielkie serce Bärbel Wichmann, jeśli chodzi o sprawy polsko-niemieckie. Muszę powiedzieć, że po jakby takim skończeniu tego etapu Kowalski i Schmidt, Bärbel Wichmann nadal jakby kontynuowała sprawy związane z polsko-niemieckimi rzeczami już w redakcji Aktuell. Ale to Bärbel pewnie opowie sama. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to jestem dziennikarzem już prawie 25 lat. Jeśli chodzi o telewizję polską, byłam 8 lat korespondentem telewizji polskiej w Berlinie. Później pracowałam jako radca ambasady do spraw informacyjno-prasowych i od 4 lat prowadzę telewizję regionalną w Szczecinie. Proszę Państwa, zawsze sprawy polsko-niemieckie były mi bliskie. Tu już właściwie wszystkich, nie ma już osób, które tutaj na tej sali, które pamiętają początki na przykład polsko-niemieckiej nagrody. I tak troszkę enigmatycznie się mówi, że nagrodę polsko-niemiecką to utworzyli rzecznicy landów i rzecznicy województw. Natomiast to nie tak było, że tak rzecznicy landów i województw. To były pewne osoby, które to tworzyły. I po niemieckiej stronie Bernd Eichmann, ale później Erhard Thomas, a po stronie niemieckiej również pani Heidrun Miller, moja koleżanka, że tak powiem, pozwolę sobie powiedzieć, po fachu, która wielkim sercem wspierała też polsko-niemieckie inicjatywy. Więc muszę powiedzieć, że to jesteśmy tymi ojcami tego sukcesu. To, że ta nagroda już po raz 19 była wczoraj wręczana. Więc bardzo się cieszę, że to nasze dziecko żyje, bo tak to oczywiście, proszę, i już osiągnęło pełnoletność. Ja, proszę Państwa, nigdy tak o tym nie mówię, ale ponieważ ja widzę, że powoli wszystko co się zaciera, więc żebyście Państwo jakoś świadkami historii mogli być i tę historię znać. Więc gdyby nie ludzie, gdyby nie jakieś takie, wiadomo, wdrażanie idei jakby swoich w życie, to pewnie oczywiście wiele by nie było. Ale na początku była euforia, prawda?
Also, wir sind jetzt fertig mit der Übersetzung. Okay. Maria sagte es ja schon, wir arbeiten ja beide in Bereichen, wo wir viel mit dem deutsch-polnischen Grenzraum zu tun haben, mit dem Leben in dem Raum, mit den Menschen. Und dass wir auch das definiert haben, für uns ist es wahnsinnig wichtig, für die Medien sich damit zu beschäftigen, zu berichten. Wir sehen ja auch im Laufe der Jahre, wie sich das entwickelt hat, wie sich auch vieles in so einen Alltag entwickelt hat, wo wir manchmal Probleme haben, den Alltag so spannend zu finden, dass wir da auch immer wieder neue interessante Themen finden. Wir hatten gestern in der Runde mal so einen kleinen Ausblick nochmal gemacht in die Vergangenheit, mit wie viel Elan oder Neugierde man rangegangen ist, wo einen praktisch die Themen überrannt haben. Und ich glaube, heute, das ist so wie diese Mühen der Ebenen, ist es eben manchmal schwierig, so was ganz Besonderes zu finden und immer wieder was Interessantes und auch die Rezipienten anzusprechen und nicht hinterherzuhinken. Also wenn ich mir so die Entwicklung angucke, wie viele Polen nach Deutschland in irgendeiner entweder ziehen oder ganz enge Beziehungen haben und auf der anderen Seite eben auch schon viele Deutsche oder etliche in Polen arbeiten oder eben ganz enge Kontakte haben. Es gibt aber auch immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, die also leben in Frankfurt-Oder zum Beispiel und gehen, wie gesagt, allerhöchstens einmal im Monat auf die andere, auf die polnische Seite. Und so wird es auf der anderen Seite eben auch viele geben. Also mit anderen Worten, wir haben heute andere Herausforderungen als vor Jahren. Und darüber, das finde ich eben ganz spannend und interessant, auch mal zu hören, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Wir haben, wie gesagt, beim RBB im Fernsehen zwei feste Formate, die sich mit deutsch-polnischen Problemen oder Themen beschäftigen. Das ist einmal dieses schon oft besprochene Kowalski trifft Schmidt. Die kommt alle 14 Tage, eine halbe Stunde. Ist eine Koproduktion zwischen TVP und zwischen dem RBB. Es werden polnische Themen und deutsche Themen behandelt. Ich muss sagen, ganz selten solche deutsch-polnischen, also dass ein Chor oder ein deutsch-polnischer Chor, wie der arbeitet, das wird eigentlich selten gemacht, sondern es wird wirklich gezeigt, wie lebt man da, welche Probleme hat man da und welche Probleme hat man hier. Und wir haben dann noch jede Woche, das sind so ein 5-Minuten-Nachrichtenblock, da bekommen wir das Material aus Stettin. Das ist so ein Nachrichtenmagazin, RBB um 6 nennt sich das. Und da haben wir eben die polnischen Nachrichten. Ansonsten bemühen wir uns im Hörfunk und Fernsehen natürlich in den aktuellen Formaten immer wieder das zu machen. Aber ich kann dann gleich auch nochmal sagen, wir stoßen immer wieder auf Hindernisse. Wie ist es bei euch?
My przygotowując się do prowadzenia tego bloku, tych warsztatów, chciałyśmy jakby też wymienić poszczególne takie jakieś jakby te przeszkody w tych stosunkach polsko-niemieckich, ale wczorajsza dyskusja pokazała, że tak naprawdę to o tych jakby trudnościach mało było mowy, natomiast bardzo dużo było takich właśnie wspomnieniowych spraw, bardzo dużo jednak, bo tutaj mówimy o takiej fajnej współpracy, która jest między RBB i Szczecinem, ale to jest współpraca nieczęsta. Takiej współpracy nie ma zbyt wiele. Też rozmawialiśmy o pewnych tematach i tu bym proponowała, jeśli RBB by się zgodziła, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych, co najczęściej, prawda, jak to kiedyś, o czym pisano, a jak to teraz wygląda w mediach, o czym teraz jakby media relacjonują polsko-niemieckie.
Proszę. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Sonja Volkmann-Schluck von den Ost. Aber mich würde wirklich interessieren, was sind im Moment die brennenden Themen in der Grenzregion? Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Also das würde mich sehr interessieren. Also es war ja auch angeklungen, dass zum Beispiel die Bahnverbindung nicht so ausgebaut wird. Das wäre zum Beispiel ein Thema. Ich weiß nicht, wie es den anderen hier geht.
Na, wir haben auf der einen Seite, wenn man in der Aktualität sich das ansieht, dann sind es, was es sich aufzwingt, sind natürlich immer Kriminalitätsfälle. Also es ist die grenzüberschreitende Kriminalität. Oftmals wird dann die Vokabel benutzt, Grenzkriminalität, was aber völlig falsch ist, weil das einfach nur eine regionale Einordnung von Kriminalität ist, Grenzkriminalität. Also wenn eben irgendwie ein Huhn überfahren wird, dann ist es auch Grenzkriminalität. Aber was genauso gut in Schwerin oder sonst wo passieren könnte. Also eigentlich muss man immer von der grenzüberschreitenden Kriminalität sprechen. Aber da sind es eben die spektakulären Fälle, ob das jetzt Menschenschleuser sind oder Kfz-Diebstähle, Gut, dann da haben wir ja viel berichtet und auch die Bürger hier in der Region haben sich da sehr engagiert. Sie wurden auch, also auf der deutschen Seite fanden eben ja auch oft diese Diebstähle statt, wurden auch eben von polnischen Nachbarn unterstützt, die natürlich das auch nicht gerne möchten, dass es immer heißt, das ist dass die Polen jetzt da irgendwie so in Haftung genommen werden für diese Diebstähle. Ich glaube, ein Ergebnis auch der Berichterstattung und dieses Druckes ist dieses neue deutsch-polnische also Polizeiabkommen, was ja durch den Bundestag schon durch ist, was jetzt eben noch im Sejm liegt. Aber wir, also alle Menschen, die damit zu tun haben, versichern, dass es im Sommer so ratifiziert ist, dass es eben in Kraft tritt. Wir haben ja in Świecko, in Frankfurt-Oder, diese deutsch-polnische Polizeieinheit, das ist ja so ein Pilotprojekt, was die schon sehr gut funktioniert. Also das ist natürlich ein Thema, was es immer wieder gibt. Aber jenseits von diesem Thema wollen wir ja, gibt es ja mehr Normalität. Da ist zum Beispiel das Spannende eben, dass aus diesem großen, wirtschaftlich starken Raum Stettin viele Menschen rüberziehen in die preiswerten Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Brandenburg. Gestern der eine Preis ging ja an die Kollegin vom Radio Stettin, die in Staffelde war. Und wir haben auch schon ganz oft das vorgestellt, wie wichtig das ist, eben, dass man da zusammenrückt, weil die eine Seite von der anderen ganz großen Nutzen hat. Also das sind solche Themen. Ja, und dann fangen wir eben schon wieder an zu suchen, was kann man noch machen. Und man kann da ganz viel machen, aber eins der Hindernisse, und ich hörte, Sie wollten wissen, welche, ist immer noch die Sprache. Also mir persönlich fehlen im Studio in Frankfurt oder ich habe keinen einzigen, der fließend Polnisch spricht in der Redaktion. Und da sind natürlich schon viele Themen einfach eingeschränkt. Und ich finde, es ist nicht glücklich, wenn wir mit einem Dolmetscher losgehen und dann eben Beiträge machen und irgendwelche emotionalen Stücke machen wollen. Das geht einfach nicht. Also wie gesagt, das fehlt mir einfach. Es gibt zwar immer mal wieder welche, die wir auch ausbilden, aber die sind so gefragt, dass sie dann wieder zu anderen wichtigen Sachen gezogen werden. Also das fehlt einfach. Das ist immer wieder die Sprache. Dann gibt's. Maria, du kannst doch eigentlich...
Nee.
Die Sprache ist es. Gestern sagte das auch noch mal jemand, wenn wir diese Berichterstattung uns angucken, wir haben ja große Unterschiede und da gibt es eben auch immer wieder diese Diskrepanz zwischen Stadt-Land. Also hier in dem Bereich haben wir die große, starke, wirtschaftlich starke Stadt Stettin, auf der anderen Seite doch relativ kleine Dörfer. Wenn man ein bisschen weiter geht, dann hat man, also wenn ich jetzt so in Frankfurt gucke, haben wir zwar Słubice, was gut dasteht, aber es ist ja nicht so groß, aber alles drumherum sind ja auch kleine Dörfer. Und so gibt es ja immer wieder so ganz konkrete Situationen. Deshalb kann man das nicht so ganz allgemein sagen, wie es wird. Und man muss immer wieder gucken, was kann man da für ein Thema aufgreifen. Verschiedene Förderrichtlinien sind auch immer noch ein paar Hemmnisse. Also um jetzt Projekte so gemeinsam auch zu machen. Und was haben wir noch gestern? Die Sprache hatten wir schon. Ja, gestern sagte noch jemand, in den 90er Jahren war das so spannend, weil auch die Politik, das sage ich jetzt hier gerade, weil der Regierungssprecher von Brandenburg gekommen ist, weil dass die Politik mehr vorgegeben hat und dass die einfach aktiver war. Und da hatten wir eben als Journalisten auch viel mehr zu machen. Also das wäre jetzt der Rückschluss. Heute ist es nicht mehr so. Gut. Ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen. Und wir hatten dann in der Diskussion festgestellt, ich weiß nicht, ob es sowas geben kann, so wie so ein Gipfeltreffen aller Grenzanlieger, ob das jetzt eben Politik ist, Wirtschaft und eben auch Medien. Wenn es gut geht, haben wir die Euroregion, die immer so, aber die sind ja punktuell, ne? Wir haben, ich weiß nicht, also Pomeranier, die sind, glaube ich, noch ganz aktiv. Ich weiß es gar nicht, wie es bei der Euroregion Viadrina zurzeit aussieht. Ist nicht so toll und ich glaube im Spree-Neiße Boba, wie sind die?
Auch alle arbeitsfähig.
Hier, da musst du drauf drücken. Na gut, also wie gesagt, uns fehlt eben manchmal auch sowas so gesamt für die gesamte Region, ein Instrument, mit dem man arbeiten kann. Also das waren jetzt so die Dinge, die wir auch festgestellt haben, die fehlen. Das weiß ich nicht, wenn der Kollege ist ja vom NDR, die auch regelmäßig berichten, wie es da aussieht.
Ja, Entschuldigung, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin und jetzt den Anfang verpasst habe. Genau, also ich habe das auch so empfunden, dass es die Themen nicht mehr so auf der Hand liegen. Für mich persönlich habe ich daraus den Schluss gezogen, ja okay, man kann jetzt eher die menschlichen Geschichten machen, auch die Geschichten des Zusammenlebens. Und ja, vielleicht, man kann es auch als Glück sehen, dass man jetzt als Reporter irgendwie ja die guten Geschichten, wie die Leute zusammenwachsen, ja, wie sie gemeinsam Feste feiern, wie sie gemeinsame Firmen gründen, wie sie gemeinsame andere Projekte angehen, über die kann man zurzeit mehr berichten. Aber wie gesagt, die liegen natürlich nicht so offen da und werden jetzt auch nicht unbedingt durch Regierungen oder andere, die vielleicht auch Probleme haben, so dargelegt. Also das ist einerseits vielleicht schwierig, aber andererseits oft auch schöner. Und ich glaube, dass das natürlich auch dann zum Zusammenwachsen noch mehr beitragen kann, wenn man eben diese Geschichten des Zusammenlebens erzählen kann.
Danke. Ich habe gerade die Politik angesprochen. Ist die jetzt inaktiver als früher?
Nee, überhaupt nicht. Aber das, was der Kollege vom NDR gerade gesagt hat, dass sich die Themen verändert haben und die Themen heute nicht mehr so spannend auf den ersten Blick daherkommen, das ist, glaube ich, das Problem. Als wir daran gegangen sind, zu versuchen, dass Züge über die Grenze fahren, dass man sich beim Hochwasserschutz abstimmt, erstmalig nach schwierigen Erfahrungen 1997 im Oder-Hochwasser, da war das alles auch für den Journalismus spannend. Da hat man zum ersten Mal darüber berichtet, über die Mühen der Ebene, dass es nach, glaube ich, 10 Jahren gelungen ist, jetzt ein Wasserstraßenabkommen unterschriftsreif zu machen. Dass die Züge jetzt zumindest bis nach Küstrin fahren und irgendwann auch mal nach Gorjow durchfahren werden. Das ist die Alltagserfahrung mittlerweile, die aber nicht mehr so berichtenswert erscheint. Insofern bin ich ja über den Preisträger von gestern Abend, über das Porträt einer polnischen Bürgerin in Staffelde, so glücklich, weil es die neue Normalität in der Grenzregion zeigt. Und auch zeigt, dass es da auch Berichtenswertes gibt. Aber diese neuen Alltagsgeschichten, die müssen eben ausgebuddelt werden. Und es braucht eine gesellschaftliche Lobby dafür, dass das interessant sein kann, was da jetzt passiert. Die Euroregionen, wie Adrina, Pomerania, Spree, Neiße, Bober, die arbeiten weiter. Das sind aber auch Funktionäre, die ins Alter gekommen sind. Die waren vor 20 Jahren auch medial noch aktiver. Jetzt kennen sie sich alle, sie kennen die Probleme, sie wissen um das Miteinander. Und das macht es auch nicht mehr so spannend. Wir haben irgendwann mal Finanzierungsfragen in der Europäischen Union im Zuge des Beitritts von Polens lösen müssen. Die sind aber jetzt auch geklärt. Das ist alles jetzt auf normalem Wege und damit weniger spannend für die Berichterstattung. Also insofern, ich habe das Gefühl, dass wir uns jetzt nach 10 Jahren Polen in der EU wie auf dem Weg in eine neue Stufe aufmachen müssen. Da ist Sprachkompetenz ganz wichtig. Es ärgert mich, dass ich zwar mein Bier bestellen kann und mit der Taxe fahren kann, aber nicht mehr, trotz vielfältigen Versuchen. Und dass wir die neue Normalität mit ihren neuen Reizen erkennen müssen. Und dass wir vielleicht auch vor den vielfältigen Mühen der Ebene am Ende nicht zurückschrecken. Ich halte es nach wie vor für unbefriedigend, dass irgendwann nach 2018 wir daran gehen werden, die Zugverbindung von Berlin nach Stettin zu verbessern. Möglicherweise, vielleicht wird es auch 2020, je nachdem, wer dann in der Bundesregierung und in Warschau das Heft des Handelns in der Hand hält. Ich finde, das ist zu unkonkret, was wir an weiteren Schritten des Zusammenwachsens planen. Das kann man politisch thematisieren. Das macht der Koordinator für die grenznahe Zusammenarbeit, Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident, auch. Aber es ist natürlich immer wirkungsvoller, wenn es auch eine Widerspiegelung in der Presse, wenn es also öffentlichen Druck begleitet gibt. Den gibt es momentan, so wie Sie das alles diagnostiziert haben, auch nicht in dem
Also da muss ich ganz energisch widersprechen. Also gerade was diese Zugverbindungen betrifft, ja, es gibt ja so eine perspektivische Planung, aber was feststeht ist, es gab einen Ausbau der Verbindung, glaube ich, Berlin nach Poznan, die wurde wieder zurückgefahren. Es wurde jetzt eigentlich wird noch zurückgebaut, muss ich sagen. Also es wird nicht ausgebaut, sondern zurückgebaut. Und dann wurde die Zugverbindung zwischen Berlin und Wrocław wurde ja auch gestrichen. Also leider, wie gesagt, ich finde, dass es wichtige Verbindungen sind und wir berichten auch darüber, aber ich sage mal, mehr ist es jedes Mal zu sagen, das ist ganz schrecklich und wann wird es was? Und dann eine Aussage kommt, wir machen es eventuell in irgendwann. Also wie gesagt, da ist es ein bisschen mühsam.
Ja, aber zur neuen Normalität gehört auch, dass sich Deutsche wie Polen die beste Verbindung aussuchen. Mhm. Und wenn ich eben 6 Stunden von Berlin nach Breslau brauche, dann fährt keiner mit dem Zug. Das muss ich auch nicht fordern, das ist Gaga. Da nutzen die Leute die ausgebaute Autobahn und fahren für weniger Geld schneller mit dem Bus. Aber es geht ja nicht nur immer um das Bilanzieren des Status quo, sondern ich glaube, dass auch gerade in puncto Infrastruktur Vorleistungen notwendig sind. Mit der Verbindung Berlin, Posen, Warschau ist man in Vorleistungen gegangen. Das ist eine leistungsfähige Verbindung. Die wird auch ihre Bedeutung vergrößern, wenn der neue Flughafen in Berlin endlich am Start ist. Weil dann wird man von Posen Hauptbahnhof, Poznan Głowny, direkt nach Berlin BER durchfahren können, bin ich mir ziemlich sicher.
Aber du hast ja gesagt, es wird erst 2020.
Nein, 2020 habe ich für Berlin-Stettin geredet.
Oh, okay.
Aber die eigentliche Reserve... Ja. Ist nicht Berlin-Posen, ist nicht Berlin-Breslau, sondern die liegen in den traditionellen Verbindungen. Und die traditionellen Verbindungen sind Berlin-Stettin und Dresden-Breslau. Das sind Kulturgemeinschaften auch der historischen Art. Und insofern ist es so bedauerlich, dass wir auf der Strecke von Berlin zur alten Hafenstadt nach Stettin nicht vorankommen und dass die Regionalverbindungen nach Dresden von Breslau eingestellt worden sind. Also man muss sich immer mal vorstellen, wir sind im 21. Jahrhundert und wenn man in den Bahnsuchatlas eingibt von Dresden nach Breslau, dann bekommt man eine Verbindung über 7 Stunden 45 von Dresden nach Berlin, von Berlin nach Posen, von Posen nach Breslau als Angebot mit 3 oder 4 Umsteigepunkten. Das ist nicht akzeptabel.
Ja?
Heidrun Müller, Koordinierungsbüro, Deutsch-Polnischer Journalistenpreis für die deutschen Länder. Die neue Qualität jetzt, weil Sie sagen, Herr Braune, dass Breslau-Dresden eine sehr gute Verbindung hat, ist, dass es jetzt schon seit 2, 3 Jahren ein Büro gibt in Breslau für Zusammenarbeit. Und jetzt langsam sich auch die verschiedenen Verbände und Gruppierungen, jetzt gibt es neuerdings eine Medienlounge, die jeden Monat einmal in Breslau stattfindet, mit Beteiligung von dem Dresdner Gebiet und dem, also Polnisch-Deutsch. Da hängt es natürlich dran, dass man immer guckt, kommst du noch zurück oder muss man jedes Mal eine Übernachtung haben und so. Und da ist das Problem sehr, sehr groß. Und die Tourismusverbände, aber auch kulturelle Verbände, das Büro macht dort eine sehr gute Arbeit. Und das ist für mich neu gewesen. Erst war ich sehr zurückhaltend wegen der Verbindung. Aber ich glaube, das ist wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Das zieht Kreise. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll. Das ist das, was ich neu berichten kann. Dass Bad Muskau und das Görlitz-Gorselitz sehr gut arbeiten. Und dass es da Neues gibt, das brauche ich nicht zu sagen.
Ja tylko mam takie jedno pytanie, rzucam tutaj, może będziemy mogli, czy chcieli porozmawiać troszkę szerzej. A czy Państwo nie odnoszą takiego wrażenia, że to może nie jest takie ważne dla polsko-niemieckich stosunków? Bo jeżeli co... Nie, chodzi o to, że czy politycy nie uważają, że to nie jest takie istotne. Prawda? Bo jeżeli coś jest bardzo ważnego, no to rzeczywiście trzeba to w jakiś sposób szybko wprowadzić w życie. A to z tymi połączeniami, to proszę Państwa, to naprawdę jest bardzo wiele lat, to się ciągnie. Bardzo wiele lat.
Była pracowałam na ITB w tym roku na stoisku Wrocławia. Pytałam się, zresztą każdy region, o co pytają niemieccy turyści, przede wszystkim o połączenia. I nasłuchali się strasznie tych uwag krytycznych. I prezydent Wrocławia był w Berlinie, też zapytałam, kiedy będzie połączenie Wrocław-Berlin. Powiedział 2018 rok.
No właśnie. Połączenia, no to jest jakiś istotny faktor. Bardzo prosimy panią.
Okay, ich habe jetzt aber Fragen, die nicht mehr zur Bahnverbindung gehen. Weiß nicht, ob... genau, zwei Fragen. Und zwar, Sie sagten ja eben, dass die Sprache das Problem ist bei Ihnen. Wäre nicht vielleicht eine Idee, jeden Montag oder einmal im Monat so eine gemeinsame Themenkonferenz zu machen mit Stettin? Also da wollte ich auch fragen, ob Sie sich auch in der Themenfindung abstimmen, vielleicht auch beidseitig. Also für Sie sind ja vielleicht auch die deutschen Themen interessant. Würde mich interessieren, ob es da irgendwelche Ansätze gibt. Und zweitens, also ich bin von N-Ost. Wir sind so ein Journalistennetzwerk. Wir beliefern vor allem Regionalzeitungen mit Nachrichten und Reportagen aus Osteuropa und arbeiten zum Beispiel auch mit der Lausitzer Rundschau zusammen. Die haben hier so eine Polenseite. Und da habe ich den Eindruck, dass die auch versuchen, also nationale Themen auf die regionale Ebene runterzubrechen. Also dass man nicht immer nur erfährt, was passiert jetzt nebenan, sondern was passiert eigentlich im Nachbarland. Also dass man zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen runterbricht auf die Region oder die Einstellung zum Ukraine-Konflikt. Also es sind ja alle schon sehr spannende Sachen. Und da wollte ich fragen, ob Sie solche Themen auch aufgreifen oder ob sowas überhaupt von Interesse ist.
Also wir greifen diese überregionalen Themen auf, aber nur wenn es uns gelingt, die wirklich, also dass sie auch für die Menschen in der Region wichtig erlebbar sind, dass es Auswirkungen hat. Wir haben eben auch gerade zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland haben eben natürlich auch ganz große Auswirkungen für viele mittelständische Unternehmen, die es in Brandenburg gibt und eben auch in Ostbrandenburg, die also einmal ihre Waren nicht mehr ausliefern können oder die Rohstoffe brauchen, die sie nicht bekommen. Also solche Sachen ja. Aber wie gesagt, also wir sehen immer sehr drauf, dass es eben wirklich eine regionale Anbindung hat, weil das sonst auch, glaube ich, am Interesse der Menschen vorbeigeht. Die Wahlen, die werden wir sicher auch reflektieren, aber leider immer nur sehr oberflächlich. Also man wird natürlich horchen und sagen, wenn ich jetzt Frankfurt mir angucke, wie wird sich das auf die Zusammenarbeit Frankfurt-Subice auswirken? Gibt es da Veränderungen oder so? Ne? Also solche Sachen gibt es schon. Manchmal ist es auch so, das ist immer wieder so ein Thema, sind wir auch zu höflich miteinander? Also man ist ja oft nicht kritisch. Also ich sag mal, ganz große kritische Töne sind jetzt mal hochgekommen, als es um die Energiepolitik ging, um die verschiedene und der Bau eines Atomkraftwerkes. Ne? Aber ansonsten sind wir ja immer doch sehr höflich miteinander und hinterfragen eben auch vieles gar nicht kritisch. Aber das wäre eben auch schön, wenn man mal hören würde, wie das den Kollegen und Kolleginnen eben in ihren eigenen Redaktionen oder Bereichen gibt. Ja, wir versuchen das schon und wir tauschen uns auch aus. Also diese Redaktion für diese Magazin, also einmal ist die für Kowalski trifft Schmidt, ist also eine deutsch-polnische. Jede Sendung wird gemeinsam, da gibt es in Breslau eine Redaktion und in Potsdam eine Redaktion und die erarbeiten die gemeinsam. Und die Nachrichten, da ist es dann auch so. Da gibt es dann eben Kolleginnen und Kollegen, die eben ganz eng mit Stettin zusammenarbeiten und sich austauschen. Wie kann man es machen? Was wir jetzt noch als nächsten Schritt sehen müssen, ist eben, so wie es mal gedacht war und auch kurze Zeit möglich war, dass die im Stettiner Fernsehen eben auch noch mal wieder diese deutschen Nachrichten kommen. Aber ihr habt ja jetzt ein eigenes Format, ne?
Mamy własny format, ale ja tu chciałam powiedzieć, jeśli chodzi o współpracę, to rzeczywiście Szczecin jest chyba wyjątkowym takim miejscem, ponieważ ja ze względu na to, że właśnie bardzo dużą część życia poświęciłam stosunkom polsko-niemieckim, to u mnie tematy niemieckie odgrywają bardzo ważną rolę i my w programach informacyjnych je zamieszczamy. Też oczywiście próbujemy te tematy proponować w Warszawie i bardzo często tak się dzieje. Natomiast ja tak ze smutkiem oglądam, bo proszę Państwa, od kilku lat, jak już jestem od 4 lat dyrektorem telewizji w Szczecinie,
to obserwuję dni mediów i muszę powiedzieć, że tak w zasadzie to kamera szczecińska to jest zawsze na tych dniach mediów, powiem szczerze. Ja mam dokumentację z tych dni z kilku lat, natomiast tak inne media, muszę powiedzieć, to tak może niechętnie się garną do relacjonowania tych dni mediów. A jednak to są jakby takie nasze, to jest takie nasze najważniejsze święto, więc ja nie wiem, czy to nie jest interesujące, czy to jest, no nie wiem, tutaj zostawiam to pytanie bez odpowiedzi. Ja w każdym razie czuję się w obowiązku, żeby te dni mediów w jakiś sposób zachowywać dla historii i je relacjonować. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o programy polsko-niemieckie, proszę Państwa, ja może podzielę się taką sytuacją. Wczoraj o tym nie mówiłam, ale będąc korespondentem Telewizji Polskiej w Niemczech, współpracowaliśmy z korespondentami CDF-u i ARD w Warszawie, robiąc taki program polsko-niemiecki Beide Seiten der Oder, po obu stronach Odry. I proszę Państwa, początki były euforyczne. Ten program był emitowany na Feniksie po stronie niemieckiej, a po stronie polskiej na ogólnopolskim programie drugim. Ten program prowadziłam od początku do końca jako moderator polski, a koledzy niemieccy się zmieniali. Susanne Gelhardt, Annette Dittert, Cornelius Bormann. Także było dosyć dużo tych kolegów po stronie niemieckiej. Co się okazuje? Stronie niemieckiej zależało bardzo na tych programach, a po stronie polskiej po prostu tak, raz byliśmy tak spychani byliśmy, tak skończyliśmy nasze godziny nadawania na jakieś nocne bardzo, także było to dosyć takie przykre i muszę powiedzieć, że kiedy skończyłam pracę korespondenta po 8 latach, to moja następczyni już nie miała takiego jakby jakiegoś pragnienia kontynuowania tego programu, a on uzyskiwał bardzo wysokie notowania po stronie niemieckiej, bo okazało się, że nas oglądają. Pamiętam, rozmawiałam z Robinem Lautenbachem, który był korespondentem ARD w Warszawie i on na początku tak mówił, wiesz Mariak, kogo to interesuje, taki polsko-niemiecki program. Ja mówię, Robin, zobaczysz, jakie są wyniki oglądalności. I on do mnie dzwoni, mówi, słuchaj, dostajemy listy, wiesz? Ja mówię, wiem, bo ten program jest ciekawy. Każdy, że tak powiem, słyszał o tym programie. Każdy jak każdy. Ja muszę powiedzieć, że kiedyś byłam w Heringsdorfie na takim krótkim urlopie i do mnie podchodzi mężczyzna z jakimś dziadkiem i mówi, pani Maria Bartczak, i po niemiecku. Ja mówię, że Maria Bartczak. Mówię, dziadek, to jest pani Bartczak, ona robi ten Beide Seiten der Oder w Feniksie. Proszę Państwa, to była wielka nagroda, bo ja ten program robiłam bez żadnych pieniędzy i muszę Państwu powiedzieć, że dla tego momentu było warto. Więc ja się po prostu pytam, czy może już to zainteresowanie nie jest tak duże, może już nie chcemy oglądać, może, no jak to, prawda, może bym poprosiła jakąś taką dyskusję w tych sprawach.
Wie ist das eigentlich? Die Kollegen beim NDR machen ja auch so ein, ist es ein deutsch-polnisches Magazin, aber sie beschäftigen sich stark mit den Themen in dem Bereich. Haben Sie da eigentlich auch ein Pendant dann auf der polnischen Seite?
Nee, bisher nicht. aber genau, vielleicht kann das aus diesen Medientagen entstehen. Aber wir haben natürlich auch immer den Ansatz, dass wir Themen machen wollen, die Leute betreffen. Also wo sie sich selbst wiederfinden, wo sie ihren eigenen Nutzen draus ziehen können, wo sie was miterleben können, was ihrer eigenen Realität entspricht. Und das endet leider oft an der Grenze, auch wieder wegen der Sprachbarriere. Also aber auch wir sind da auf jeden Fall auf der Suche nach Themen, müssen natürlich immer gucken, dass wir auch die Zuschauer dafür finden, dass wir das nicht nur aus eigenem Interesse machen, aber genau, vielleicht kann sich da eine spannende Zusammenarbeit ja in Zukunft entwickeln.
Ganz kurz, ja, Jürgen Hingst, ich leite die Nachrichtenredaktion von NDR1 Radio Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin seit vielen Jahren. Wir haben in der Tat eine Zeit lang das institutionalisiert mit Radio Pomerania. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen zwischen dem Radiosender hier in Stettin und uns, sehr stark gefördert durch Mittel der Europäischen Union aus dem Fonds Europäische Regionale Entwicklung. Als dieser Fonds ausgeschöpft war, hatten wir gehofft, dass es eine Anschlussfinanzierung gibt und Möglichkeiten für beide Partner. das auch weiter gemeinsam zu gestalten. Das ist leider von der polnischen Seite aus dann nicht gelungen. Sicherlich haben wir da auch eine etwas andere und bessere Bedingung, indem wir als gebührenfinanziertes Rundfunkprogramm dort kontinuierlich finanzieren können und auch so einen europäischen Fonds eigentlich gar nicht bräuchten. Auf der polnischen Seite war unser Eindruck, dass es anders aussieht, dass die Finanzierung eines solchen Projektes eben mit anderen Mitteln gestaltet werden muss und dass das Gebührenaufkommen dort nicht ausreichend gewesen ist. Deswegen ist das in der Form eingeschlafen. Es gibt aber nach wie vor direkte Kontakte zwischen Redakteuren oder freien Mitarbeitern. Wir haben Martin Hanf hier in Stettin, jemanden, der einen deutschen Hintergrund hat, aber hier in Polen in Stettin lebt und für uns als Freelancer arbeitet. Und umgekehrt Kollegen, die bei uns Polnisch sprechen, Angelika Stangnet, Wolfgang Heidelk, auch Angelika Stangnet gerade das Programm, das Projekt Radio Pomerania in Personam auch sehr stark nach vorne gebracht haben. Also es gibt eine Grundlage im Radio, auch institutionalisiert, allerdings momentan ohne Füße und es reicht, eben geht nur über persönliche Kontakte. Nach wie vor machen wir jeden Monat eine Stunde im Abendprogramm von 20.05 Uhr bis 21 Uhr, den letzten Mittwoch des Monats. Das nennen wir auch Radio Pomerania mit Themen aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet in deutscher Sprache. Wir haben es jetzt verlagert. Früher war das in Greifswald die Redaktion. Heute ist die Redaktion in Neubrandenburg, weil es doch eine Reihe von Beziehungen auch gibt zwischen Neubrandenburg und Stettin. Es gibt einen Theaterbus, der von Neubrandenburg zu bestimmten Inszenierungen hier nach Stettin fährt. Und wir haben es ja auch in dem Film gesehen, bei uns im Programm, dass es eine wechselhafte oder eine gute Beziehung gibt zwischen der Philharmonie hier in Stettin und Besuchern aus dem größeren Grenzraum. Also da gibt es auch journalistische sehr gute Ansätze, das auch zu begleiten. Bitte.
Ich bin ja nicht NDR-Mann,
aber auch aus dem Norden.
Aber aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin hier, sagt man, als Ombudsmann tätig und da interessieren mich gerade die kleinen Themen, die die Journalisten vielleicht auch interessieren, nämlich wie geht es vor allen Dingen den polnischen Bürgern, die jetzt auf der deutschen Seite leben, mit im Umgang mit den Behörden? Haben die Probleme beim Baurecht, bei der Baugenehmigung? Haben die Probleme, wie sieht das mit deutsch-polnischem Kindergeld aus? Wie sind die Busverbindungen zum deutsch-polnischen Gymnasium nach Löcknitz? Also diese kleinen Themen, die kommen bei uns gelegentlich vor. Es sind Gott sei Dank nicht viele. Ich deute das positiv. Nicht so viele Beschwerden, aber es gibt diese kleinen Fragen im Alltag. So viel, glaube ich, kann ich einschätzen. Die sind ja auch manchmal gerade die interessanten. Ich kann da auch anbieten, wer dann sich interessiert, auch bei uns eine offene Tür zu bekommen.
Da ist gleich der Interessent.
Ja, zum einen der Interessent. Und mir stellt sich auch die Frage, eben auch vor der Veränderung, dass es eben die großen Veränderungen nicht mehr gibt, nach der Aufgabe, die wir dabei haben. Weil die Aufgabe ist jetzt eben vielleicht nicht mehr zu zeigen, ja, das ist jetzt neu und das wurde jetzt eingeführt und das läuft jetzt zum Glück oder das noch nicht, sondern eben auch tatsächlich die journalistische Aufgabe zu zeigen, wo läuft es eben noch nicht so. Und sind wir eben auch in der Normalität angekommen, dass wir ganz normale Fragen stellen können und auch müssen, die sich eben vielleicht von dem unterscheiden, was man vor 10, 15 Jahren gemacht hat. Ja, man kann sich eben fragen, wo liegen diese Punkte, die wir da auch weiterhin aufspüren müssen?
Vorhin hatte ich ja schon mal gesagt, dass man eben auch immer sehr freundlich miteinander umgeht, aber was zum Beispiel auch ein Unterschied ist zu vor Jahren, wenn wir jetzt nochmal wieder in diese Kriminalitätsecke gucken, wie gesagt, die nimmt ja dann doch immer einen recht breiten Raum ein. Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade eine heiße Diskussion bei uns in der Redaktion. Wenn das jetzt irgendjemand, eine Tankstelle überfallen worden ist, sagt man jetzt, das war eben in Angermünde. Ist es relevant, tatrelevant, dass es ein Pole war? Also der Deutsche Presserat hat sich ja dazu eindeutig positioniert und hat gesagt, also nur bei ausgesprochener Tatrelevanz wird Nationalität oder irgendwelche anderen Merkmale werden da eben benannt. Und so, also wie gesagt, da gibt es dann eben immer ein Pro. Redakteure, die dann sagen, ja, da klar, das hat ja schon damit zu tun und dass wir so in der Grenznähe sind und so. Aber andere sage ich, aber würdest du jetzt auch sagen, das war jetzt ein 34-jähriger Münchner, der das überfallen hat oder irgendwie sowas? Da würde mich auch mal die polnische Seite interessieren. Wie wird damit umgegangen? Maria, wenn nicht, musst du das sagen.
Also ich will nur sagen, dass wir in Brandenburg Münchner gerne brandmarken, wenn wir es nicht falsch
machen. Ja widzę, tutaj jest mój bardzo sympatyczny kolega Filip Gańczak, który dużo tematów polsko-niemieckich i książek i o Erice Steinbach napisał i w ogóle. Filip, jak to jest z twojego punktu widzenia? Czy to jest ważne, że to jest Polak akurat, czy to jest dobrze, czy to jest źle?
Sobie przypomniałem akurat, przygotowując się do egzaminów na studia dziennikarskie pod koniec lat 90., skorzystałem z takiego podręcznika, w którym był taki drastyczny przykład z lokalnej jakiejś gazety chyba we Wrocławiu z tytułem artykułu Niemiec zabił. I było to o wypadku samochodowym, którego sprawcą był obywatel Niemiec. To się wydarzyło na terenie Polski. I skontrastowane to było z takim felietonem polskiego autora, który odniósł się do tego pierwotnego artykułu w taki dowcipny, drwiący sposób. Pytał, czy gdyby to był na przykład obywatel Gwatemali, to tytuł brzmiałby Gwatemalczyk zabił.
No właśnie, coś w tym jest, prawda? Że nas to interesuje, jeżeli są jakieś przypadki. Wczoraj była taka dyskusja, że dziennikarze próbują tak ubarwiać rzeczywistość. Tak, taka była tezja, że nie piszą o pewnych sprawach właśnie, które się dzieją. Na przykład przygranicznych, właśnie jak tu mówiła Berbel o tych takich przypadkach przestępczości granicznej, kryminalnej. Z kolei tu miał dzisiaj przyjść, ale nie przyszedł, kolega, który jest młodym dziennikarzem gazety Fakt, czyli to jest jakby takiej odnogi Bilda u nas w Polsce. I on mówił, że w zasadzie to on takich, no oczywiście tam pewne rzeczy to, nie wiem, jakiś cielak ukradziony tam był gdzieś znaleziony po drugiej stronie. Owszem, był taki temat, ale generalnie to on już pisze o takich tematach, które interesują ludzi. Na przykład, gdzie zrobić taniej zakupy. Prawda? I on wybrał się z koszykiem do Reala i w Polsce i w Niemczech i stwierdził, że w Realu niemieckim jest taniej. Albo na przykład, że u nas można zatankować benzynę taniej, ale już diesla, no to w Niemczech się opłaca bardziej. W związku z tym zaczynamy chyba też już wchodzić na taki już inny stopień, prawda, sąsiedzkiej zażyłości czy sąsiedzkiego współżycia, że już tak nas interesują bardziej te sprawy, gdzie można zrobić jakieś zakupy, gdzie kupić mieszkanie, gdzie jest taniej. Ja, proszę Państwa, przypominam sobie, przed laty była taka niesamowita sytuacja, że baliśmy się tej Europy, baliśmy się tego takiego sąsiedztwa. Po pierwsze, Niemcy bali się, że polska fala pracowników zaleje po prostu Niemcy. My baliśmy się, że zostaniemy wykupieni, tak, tutaj każdy hektar ziemi. A wydarzyło się zupełnie coś innego. Historia napisała zupełnie inne, prawda, inny scenariusz. Taki w zasadzie, którego się nikt nie spodziewał. My teraz mieszkamy Szczecinianie, mieszkamy po drugiej stronie granicy, kupujemy tam domy, kupujemy tam opuszczone w zasadzie jakieś gospodarstwa. Dzieci tamtejsze chodzą do szkoły. Myśmy rozmawiały z Berbel wcześniej o takim hybrydowej migracji, prawda? Że tworzy się taka hybrydowa migracja, czyli mieszkamy w Niemczech, bo jest taniej, prawda? Dostajemy może socjalne tam jakieś fundusze na dzieci, ale pracujemy w Szczecinie, bo tam mamy jakieś, powiedzmy, lepsze warunki pracy i mamy tę pracę. Znowu coś nowego, coś, czego wcześniej w ogóle nie myśleliśmy, że coś się wydarzy, prawda?
Wenn wenn es gestattet ist, nochmal das Thema aufzunehmen. Ist das uninteressant geworden? Oder warum gibt es die Großberichterstattung, die Akzente nicht mehr? Ich glaube, weil viel erreicht ist. Man muss sich immer vorstellen, wo diese Region westlich und östlich der Oder herkommt. Sie kommt durch die Verschiebung der Grenzen eigentlich aus dem Nichts. In Warschau hat man meines Erachtens wenig Interesse gehabt an einer Selbstständigkeit der Region östlich der Oder. Und Deutschland, bundesstaatlich verfasst, aber doch westlich zentriert, hat auch nicht mit dem Herzen nach Osten geguckt. Man hat mit den Augen sich umgedreht, aber hat das Herz nicht mit rumgedreht. Und insofern ist in der Berichterstattung dominierend gewesen in den ersten Jahren all das, was überlagert gewesen ist von der großen Geschichte von Deutschen und Polen. Und es ist jetzt eigentlich schön, dass wir über andere Themen reden, aber wir reden über die verständlichen. Wir haben uns über Verkehrsverbindung, ÖPNV unterhalten. Aber ich glaube, dass die künftige Problemgeneration noch viel, viel kleiner ist und drunter gelagert ist. Ich will drei Beispiele mal versuchen zu nennen. Also wir haben in Brandenburg 11.000 Polen mittlerweile wohnen. Ein Großteil wohnt in der Uckermark, also in Sichtweite zu Stettin. Aber meines Wissens gibt es keinen öffentlichen Personennahverkehr im Bussystem von Brandenburg nach Stettin. Ich weiß nicht, wie das in Mecklenburg-Vorpommern ist, aber es ist ja nur das Normale, dass wir auch das organisieren. Wenn Stettin das Oberzentrum für diesen ganzen Ostseeraum ist, dann wird man auch mit dem Bus dorthin fahren müssen. Zweites Problem, die Frage der Gesundheitsversorgung. Wir nehmen hin, dass wir in Schwedt, also einer mittelgroßen Stadt zwischen Stettin und Frankfurt an der Oder, ich glaube, Geburten im hohen dreistelligen Bereich pro Jahr von Polen haben, die alle plötzlich gebären müssen, weil sie gerade sich in Schwedt aufhalten, dass die zielgerichtet kommen, dass sie den Notfallparagraphen ausnutzen, weil es ansonsten keine rechtlichen Regelungen gibt. Das nehmen wir einfach mal so hin. Aber einzufordern, dass sich im Zusammenwachsen als europäische Region auch die Gesundheitssysteme annähern müssen, dass es das Normalste sein muss, dass man in Schwedt sein Kind zur Welt bringt, wenn man aus dem Nachbarort kommt, weil dort einfach die beste medizinische Versorgung der Region ist. Das muss ein Anliegen von Politik, aber auch von Berichterstattung sein. Und ein drittes Beispiel. Wir haben in Frankfurt-Oder leerstehende Wohnungen, wir haben Wohnungsmangel in Swubice. Es wäre doch das Einfachste, nicht in Frankfurt-Oder Wohnungen abzureißen mit einem speziellen bundesgeförderten Programm und in Swubice Wohnungen zu bauen, sondern eine Regelung zu finden, wie man das Geld von beiden Seiten gemeinsam einsetzt, um Polen in Neuberusinchen, im größten Neubaugebiet von Frankfurt-Oder, heimisch zu machen. Passiert aber nicht, ist aber auch nicht Thema, unmittelbares Thema der Berichterstattung, weil es ist nicht so spannend. Ich glaube, dass da auch der Weg in die Normalität führen wird, so wie wir es bei Anzeigenzeitungen im deutschen Grenzgebiet mittlerweile haben. Es ist normal, dass polnische Firmen in diesen Zeitungen, die kostenlos an jedem Wochenende in die Briefkästen gesteckt werden, annoncieren. Also da, wo ein Markt ist, da funktioniert schon etwas. Und Aufgabe von Politik, aber auch von Journalismus, muss es für meine Begriffe sein, die Ansicht auf den Markt zu verbreitern und die neuen Themen da zu platzieren.
Okay. Wir haben aber gestern, das fand ich auch einen interessanten Punkt, in der Diskussion einen Kollegen gehabt, mein Gott, wo kam der her? Der war irgendwie aus der Regionalentwicklung. Und der dann eben sagte, auch an seine polnischen Journalisten gerichtet, machen Sie die Region hier nicht so schlecht, nicht, dass die dann alle in die Uckermark ziehen oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Also dass in Stettin eben auch die Menschen bleiben und eben nicht diese Stadtflucht stattfindet. Also das ist eben, wie gesagt, auch so ein anderer Aspekt, den man dann bedenken muss eben. Ne? Ich würde nur sagen, wir hatten jetzt in Frankfurt auch ganz große, also das war aber wirklich auch eine große Berichterstattung über den Fall, dass in Swubice ein kleines Krankenhaus ist, was eben nur eine Grundversorgung anbietet und schwer erkrankte Menschen, akut erkrankte Menschen über, weiß nicht, 50, 60 Kilometer nach Zielona Góra oder nach Poznań transportiert werden müssten und sie eben dann kurz Hilfe bei den Kollegen in Frankfurt, gibt es ein großes Krankenhaus, in, einfordern und die gewähren das auch, aber es ist eben nicht finanzierbar. Nicht? Also die bleiben zum Teil auf den Kosten sitzen. Da gab es so 2 oder 3 ganz akute Fälle und die NFZ und irgendwie die deutschen Stellen, die streiten sich jetzt darum, wer das bezahlt. Aber es gibt schon wieder Konferenzen, die das irgendwie klären, aber ich denke, es ist leider noch ein ganz langer Prozess. Aber wir müssen es immer wieder einfordern, weil das gehört zur Normalität und zur Tagesaktualität, dass man solche Probleme eben klärt. Ja?
Eine Frage.
Und da hinten war dann noch jemand.
Achso, jetzt, Sie waren zuerst. Nee. Nicht?
Zastanawiam, w jakim języku mówić. Ja może chciałbym kilka słów powiedzieć jako tutaj człowiek, który żyje na pograniczu po 2 stronach i codziennie ma kontakt z 2 stronami. Nie jako dziennikarz, bo nie mam duszy dziennikarza, ale tutaj żyję i po prostu to, co mi rzuca się w oczy, to przede wszystkim ciągle takie jakby, to jest oczywiście zrozumiałe, my i wy. Nie? My tutaj po jednej stronie granicy, tutaj jest 2 strona granicy i jednak takie szukamy porozumienia, bo trzeba te 70 lat jakoś przezwyciężyć, co tutaj się działo przez ten czas i te skutki tego do dzisiaj są bardzo widoczne. I wydaje mi się, że właśnie media i dziennikarze mają tutaj ogromną po prostu no, to jest konieczność, żeby poprzez media tą komunikację polepszać. Ale ludzie, którzy pracują po 2 stronach granicy, dziennikarze, no, nie znają nie tylko że języka, ale i tych realiów. Po prostu mało wiedzą. I to są fakty, że jeżeli przyjedzie dziennikarz polski do Niemiec, nie zna języka, coś wie z gazety lub po prostu kombinuje się dużo, dopowiada, jak to by było, ponieważ nie zna się ani realiów, ani języka i z drugiej strony jest to samo. Moim zdaniem, może to brzmi dość spektakularnie, ale dopóki nie będzie mocno poprawiona znajomość języka niemieckiego po polskiej stronie, bo to jest bardziej realne niż odwrotnie, i mocno poprawiony program regionalny, którego się nie uczy na tych terenach przygranicznych, nie tylko na Pomorzu, ale aż na Dolny Śląsk, to są ludzie odcięci w dalszym ciągu do dzisiejszego dnia od tych korzeni niemieckich. Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale to są fakty, że ludzie, którzy tutaj wzrastają, ta nowa generacja, te dzieci, bardzo niewiele, nie tylko wiedzą, nie znają tego języka, ale wiedzą, co tutaj się działo do tej pory. Programy nauczania, to trzeba zmieniać. Dlaczego nie myśleć, czy może zacząć myśleć znowu w takich kategoriach? Jesteśmy w takim regionie, który jest dalej podzielony. Podzielony może mniej jak to kiedyś, ponieważ tej granicy już tutaj nie ma, czy jest mniejsza, ale w dalszym ciągu są podziały. I jeżeli może pomyśleć znowu w granicach, w takim aspekcie, jesteśmy całym regionem i być może język niemiecki powinien być w tym całym regionie uznanym językiem regionalnym. W tym sensie ta młodzież jakby weszłaby z powrotem do tego regionu poprzez szkołę, ale widzę, że tutaj duże zadanie miałaby media, gdyby to jakby więcej coś na ten temat mówić. To wszystko, dziękuję.
Ja, ich würde gleich gerne eine andere These gegenstellen, also ohne das platt machen zu wollen. Ich glaube, viele Sachen werden sich da auch in den nächsten Jahren normalisieren, dadurch, dass schon jetzt auf deutscher Seite Polen aufwachsen und es eben Kontakte gibt, dass auf deutscher Seite auch Polen in deutsche Kindergärten gehen und dass sowieso vielleicht ja die gemeinsame Sprache Englisch werden wird und dass das was Neues ist, was vielleicht mit dem Alten gar nichts zu tun hat und man vielleicht auch eher in der Förderung Englisch fördern sollte, als Sprache für beide, die dann auch nebenbei noch international einsetzbar ist. Also ich glaube, da sind neue, werden sich neue Wege erschließen, die vielleicht gar nicht so viel mit dem von früher zu tun haben.
Jeśli można, parę słów chciałem. Mogę? Tak? Więc jeśli chodzi o tą taką współpracę dziennikarzy polskich i niemieckich, ja jestem z Wrocławia i my na co dzień współpracujemy, znaczy właściwie na podstawie takich osobistych kontaktów z MDR-em, choćby z Romanem Nukiem. I jeśli coś się dzieje, co mnie interesuje z perspektywy znowu mojego słuchacza, polskiego, dolnośląskiego słuchacza, bo nie wiem, wydarzył się wypadek polskiego autokaru gdzieś pod Dresdnem, to krótki telefon do Romana. Roman, czy mógłbyś mi to nagrać i przesłać? Nie ma problemu. I vice versa. I w drugą stronę to działa. U was dzisiaj jest, dzwoni do mnie Roman i mówi, u was dzisiaj jest konferencja, czy tam spotkanie prezydenta Wrocławia z kimś tam z niemieckiej strony, czy mógłbyś mi to nagrać? Spokojnie, nie ma najmniejszego problemu. Jakby taka współpraca, a propos tego, że dziennikarze nie znają języka, no pewnie rzeczywiście bywa, że nie znają, ale jeśli chodzi o tych dziennikarzy regionalnych, to mają świetne kontakty i język znają, to mi się raczej nie obawiał. Jeśli natomiast chodzi o, znaczy używamy raz po raz i w mediach, jakby ta narracja, którą mamy, zwłaszcza w mediach ogólnopolskich, ona raczej rzeczywiście opiera się na tych relacjach polsko-niemieckich, że kiedyś, że to by, prawda, PiS, kartofel, że polskie kartofle, albo wcześniej Polnische Wirtschaft, czy na takim dość wysokim poziomie uogólnień i odwołań historycznych. Natomiast z perspektywy tej takiej regionalnej, to dam Państwu prosty przykład, który jest taką właśnie metaforą rzeczywistości. Pod Wrocławiem jest miasto Milicz, może Państwu znane przede wszystkim z hodowli karpi. I tam w tym Miliczu przeciętnie na jedną osobę przypadają dwa busy. Fascynujące, prawda? Dwa busy. Okazuje się, że oni po prostu, ponieważ tam są tylko te stawy milickie, więc pracy nie bardzo jest, to oni wszyscy się przekształcili i jeżdżą do Niemiec po prostu na wystawki, ewentualnie ściągają samochody. I to pokazuje, że jakby my sobie tu możemy opowiadać o polsko-niemieckich zadrażnieniach i 70 lat od wojny i że krzywdy, i że rejon podzielony, i że wciąż gdzieś tam, że Polacy żyją na niemieckiej dawniej ziemi. Możemy używać tych dużych słów. Natomiast z perspektywy takiego normalnego Kowalskiego, który spotyka Schmidta, to on spotyka tego Schmidta jadąc na wystawkę. A w drugą stronę, żeby nie było tak jednostronnie, no to ja mieszkam we Wrocławiu na Śródmieściu i kamienicę obok zamieszkał Niemiec, który sprowadził się do Wrocławia, bo tam na kontrakcie jest, zresztą takich firm niemieckich we Wrocławiu ostatnio liczyliśmy, jest ponad 2500 firm dużych i małych. I sprowadził się, kupił mieszkanie, mówi, słuchaj, tu będzie niedługo Kreuzberg. Z tej dzielnicy będzie Kreuzberg i on mieszka na tej dzielnicy i funkcjonuje rzeczywiście taka dzielnica, powiedziałbym, za kapiorów i ja sam kilka lat bałbym się tam zamieszkać. On funkcjonuje bardzo dobrze, został przewodniczącym wspólnoty mieszkaniowej, pokazuje mi, jak robić remonty i bardzo dobrze się wpisuje w tą taką rzeczywistość codzienną. I takich przykładów, gwarantuję Państwu, mogę Państwu podać tysiące rzeczywiście takiej normalnej, sensownej, fajnej, sympatycznej, z problemami oczywiście, ale współpracy takiej rzeczywistości. Stąd rozumiem kolegę z faktu, który mówi, słuchaj, no mnie interesują ceny w koszyku, a nie wielkie sprawy.
Dziękuję bardzo. Ja się cieszę, że tu kolega podał taki fajny przykład, bo rzeczywiście nie możemy pomijać, czym są osobiste kontakty, czym jest ta tak zwana chemia między ludźmi, prawda? Tutaj ja muszę powiedzieć, tu się bardzo cieszę, bo tu widzę i Tomasa, i tu widzę kolegę z Mecklenburgii, i tu widzę Heidrun. To właśnie było to na początku, to nam się tak udawało, dlatego że myśmy po prostu po pierwsze się polubili, po drugie widzieliśmy sens tej pracy. Ale proszę pana, to nie jest wszędzie tak jak u pana, że pan sobie dzwoni do Romana Nuka zresztą, który zna polski. Natomiast muszę powiedzieć, że ja na przykład w redakcji, a Belbel zaraz powie, jak jest u niej, ja na przykład nie mam ani jednej osoby, która mówi po niemiecku. Robiłam teraz casting tydzień temu. Przyszło bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcieli pracować w telewizji. Pytam się, jak z językiem niemieckim, bo chodzi mi o pewne programy i tak dalej. Tego języka nie znają. I proszę Państwa, ja nie mam w redakcji żadnej osoby, która mówi po niemiecku. Ja muszę sama tłumaczyć, ja muszę sama pisać pytania, jeżeli chcę, żeby jakiś program polsko-niemiecki się ukazał.
Ja mam, jeśli można króciutko, ja mam na 44 etaty u nas w radiu jest 6 osób, które mówią po niemiecku. Więc...
Przebija pan Szczecin po prostu.
To oczywiście bym zadał pytanie, to gdzie są te dzieci, które kształcą się w liceum polsko-niemieckim w Leknic? Słucham? No dobrze.
Znaczy, proszę pana, ja wszystkich zapraszałam i te dzieci, co się uczyły i uczą,
przepraszam, ale to
i
jest,
wszystkie starsze,
to jest
ja wszystkie bym
prawie
chciała.
Prawie 25 lat, w związku z tym, gdzie się podziały, to jest pewna inwestycja, tak? Mówimy o tym, że tworzymy, ja uważam w pewnym sensie liderów pogranicza, ale ich tu nie ma tak naprawdę, oni naprawdę wyjeżdżają. Demograficznie, proszę też popatrzeć, ten region się... wyludnia. No, oczywiście mówimy tutaj teraz o północy pogranicza, nie mówimy o Wrocławiu. To jest zupełnie inna historia jednak. I też oczywiście też bym zadał pytanie, ilu Niemców przenosi się do Szczecina z tych małych miejscowości Leknic, Pasewalku czy Anklam. No i oczywiście to jest najważniejsze. Demograficznie zmienienie trendów w tym regionie.
Ich warte noch die Übersetzung ab. Okay. Ich hatte noch eine ganz andere Frage. Es gibt ja eben jetzt nicht, also es gibt ja einerseits die lange deutsch-polnische Grenze, da wollte ich fragen, tauschen Sie sich da regelmäßig aus, also auch mit dem MDR zum Beispiel, mit Regionalstudios, wie die das handhaben? Und gibt es einen ARD-weiten Austausch? Also es gibt ja noch ältere Grenzen, also deutsch-französische Grenze, deutsch-niederländische Grenze. Da kann ich mir vorstellen, dass es da auch vielleicht schon längere Erfahrungen einfach gibt, wie man so eine Grenzberichterstattung bewerkstelligt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, aber gibt es da auch Überlegungen?
Also es gibt jetzt keine speziellen Tagungen, wo man sich jetzt mit Grenz Region beschäftigt, aber was es auf jeden Fall gibt, so in diesen, also alle Newsleute, also alle Nachrichtenmenschen in der ARD, die eben auch die dritten Programme gestalten, die tauschen sich aus. Da werden natürlich, die gibt es auch im Jahr Sitzungen und Konferenzen und da spielt es eine Rolle. Aber es ist jetzt natürlich keine zentrale Rolle. Es gibt über Programme gibt es einen täglichen Austausch in den aktuellen Bereichen. Also wenn interessante Beiträge vorliegen in den einzelnen, ob das jetzt der NDR was hat oder der RBB oder MDR, die werden praktisch angeboten, also die werden benannt und dann kann jeder, der das haben möchte, sagt, also ich hätte gerne den Beitrag. Und wenn man mal so ganz genau hinguckt, sieht man das auch in verschiedenen Regionalmagazinen, ob das mal im Nordmagazin ist oder eben, weiß ich nicht, Thüringen Journal oder sowas, da findet man dann eben immer schon mal Beiträge, die eben, also ich glaube, sowas wie Löcknitz ist überall schon gelaufen. Und das findet man spannend und interessant, dieser Ort. Und die Beiträge, die da drüber kommen, die werden ausgetauscht. Also da gibt es in der ARD so einen weiten Austausch. Es ist so, das ist schon was Wichtiges, aber das ist so in diesen, also in den normalen Strukturen muss man sich damit beschäftigen. Also es wären jetzt keine, außer den beiden genannten Redaktionen vorhin, Kowalski und eben diese Nachrichtenredaktion, die polnischen Nachrichten machen, wären jetzt keine Spezialgruppen gebildet. Ich glaube, das würde der Sache auch nicht gut tun, weil es muss ja Normalität sein. Also gehört es mit so in diese ganzen normalen Strukturen. Und ja, also deshalb, ich habe vorhin noch nachgedacht, weil Sie sagten, wie tauschen Sie sich aus? Also Journalisten haben ja erstmal schon immer so ein natürliches Bedürfnis, sich auszutauschen, wenn es Ereignisse gibt. Und da ist man auf jeden Fall, also wenn irgendwas hier ist, dann rufe ich sofort Maria an und sage, könnt ihr uns helfen? Und habt ihr eine Kamera oder was? Oder ist da jemand vor Ort? Und sie macht das genauso umgekehrt. Aber jetzt sowas ganz regelmäßig, ich glaube, das schafft man auch gar nicht. Und da muss man dann schon so ein bisschen sehen, wie man das im Regelbetrieb hinkriegt. Thomas.
Eine Anregung und eine Frage. Ich adressiere mal die Frage an NOS. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wann ihr gegründet worden seid, aber ich weiß, bei irgendwelchen Medientagen in grauer Vorzeit wart ihr mal wie Phönix aus der Asche gestiegen und alle wunderten sich, dass es so eine Agentur überhaupt gibt. Also mich würde interessieren,
spiegle die Frage sozusagen, gebe sie zurück, wie der Abkauf heute ist, ob sich da was verändert hat im Vergleich zum Gründungszeitraum. Und wollte aber zum Überlegen noch eine Anregung mitgeben. Also ich finde, das, was Sie, der jetzt mich gerade nicht anguckt, gesagt haben, wo sind eigentlich die Kinder, die Zweisprachigen aus Löcknitz? Das finde ich eine sensationelle Anregung. Wir haben ja entlang der Grenze, ob Neuzelle, Frankfurt, Görlitz, überall zweisprachige Schulen. Vielleicht solltet ihr wirklich mal im Sinne, beginnend mit Schülerpraktika und dann mit Volontariaten oder Ähnliches, mal zielgerichtet da mit denen arbeiten. Also bei uns in Brandenburg hat nahezu jede Schule, die auf sich was hält, eine eigene Schülerzeitung. Manche sogar Schulfernsehen oder Schulrundfunk mittlerweile. Es muss ja mit dem Teufel zugehen, wenn die deutsch-polnischen Schulen nicht ein ähnliches journalistisches Interesse kultivieren. Und das vielleicht an eine Fernsehstation, Radiostation zu binden, wäre eine doppelte Chance für die im Kleinen und für euch im Großen. Also die Anregung finde ich von Ihnen da sehr gut.
Ja, also wir berichten ja nicht nur über Polen, wir berichten ja über ganz Osteuropa und dadurch haben wir natürlich im letzten Jahr ein Rekordjahr gehabt durch die Ukraine-Krise. Ich kann nur sagen, dass das natürlich so diese neuen Modelle kommen, also wie Krautreporter und so weiter, das ist ja jetzt auch, wir sind ja nicht mehr die Einzigen, die sich so zusammentun und eben keine Querfinanzierung durch Anzeigen haben, sondern durch andere Projekte, dass wir da eigentlich sehr zufrieden sein können. Gerade in der Ukraine hat sich gezeigt, dass unser Netzwerk da eigentlich sehr schnell auch war. Also wir waren mit den Ersten, die überhaupt auch von der Krim zum Beispiel berichtet haben. Was jetzt Polen angeht, bin ich überrascht, dass im letzten Jahr das Interesse nicht größer war. Also gerade auch so in den Regionalmedien zum Thema Ukraine-Krise, finde ich, ist wenig gelaufen über die Wahrnehmung. Das hat mich sehr gewundert. Vielleicht noch so einen neuen Ansatz, den wir jetzt verfolgen. Wir versuchen eigentlich auch immer mehr mit Journalisten, Schriftstellern, Experten vor Ort zu arbeiten, die uns sogenannte Innenansichten schreiben. Also zum Beispiel Stepan Twardoch hat für uns jetzt was zum Thema 70 Jahre Zweiter Weltkrieg geschrieben, dieser Schriftsteller. Und das merken wir, läuft sehr gut. Und das läuft sogar auch mittlerweile in den Regionalzeitungen sehr gut. Also die Sächsische Zeitung druckt auch diese Innenansichten aus Polen und so weiter, aus den anderen Ländern auch gerne ab.
Genau. Will ich auch noch mal, das finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis oder einen interessanten, dass das dann eben sozusagen, also dass die Menschen, die in den Ländern leben, eben auch über bestimmte Sachen schreiben oder informieren. Das ist, glaube ich, auch das Geheimnis des Erfolges bei Kowalski trifft Schmidt. Da ist es nicht so, ich weiß, ich habe da früher auch mal gearbeitet, da kamen dann immer ganz viele Kollegen und sagten, oh, ich habe da eine ganz tolle Idee und ich würde da gerne mal nach Krakau fahren und mal darüber was machen oder nach dahin fahren und darüber was machen. Und dann haben wir gesagt, nee, so ist es nicht, sondern das machen die polnischen Kollegen. Also das ist kein Reisemagazin, wo wir da irgendwie mal gucken und dann sagt man, ach, guck mal, wie putzig das da alles so ist oder so, sondern das soll schon aus dem Alltag sein. Es soll eben auch, was, glaube ich, der Reiz ist, so hinter die Türen gucken können. Und das kann man einfach nicht, wenn man da als, ich sage jetzt mal, Fremdling hinkommt, egal wie gut man die Sprache spricht oder nicht. Ich finde, da sollte man eben schon so einen ganz eigenen Zugang haben. Und das, deshalb, wie gesagt, bin ich eben auch so hinterher. Und wir haben auch demnächst mal eine freie Stelle zu vergeben. Und die wird nur an jemanden vergeben, der richtig gut Polnisch spricht. Mal sehen, ob es besser geht als bei dir mit Deutsch.
Ja muszę zająć się poszukiwaniem tych uczniów z tych gimnazjów i tak dalej, bo widzę, mogę, że to jest szansa.
Ja myślę, że wiem, dlaczego ma pani z tym problem. Dlatego, że czy zadam pytanie prosto z mostu, czy jest pani w stanie zapłacić na starcie 6 000 zł?
No ale przepraszam bardzo, to...
Powiem dlaczego.
Nie, zaraz, chwileczkę, moment. No czemu nie? Natomiast to nie chodzi o to, czy sama znajomość języka. Dobrze pan wie, że dziennikarstwo to nie polega tylko na znaniu języka, powiedzmy, sąsiada albo innego. Tylko to są inne jeszcze możliwości, prawda? To trzeba mieć wiedzę, no nie będę państwu tu tłumaczyć. Więc jestem skłonna zapłacić oczywiście, no może nie 6 000 na początku, ale trochę mniej. Natomiast chciałabym coś dostać w zamian, prawda?
Pełna zgoda. Pytam o te 6 000, dlatego że jakby też mamy, ja pochwaliłem się, że mamy ludzi, którzy mówią po niemiecku w redakcji, ale to nie są młodzi ludzie. Młodzi ludzie dobrze wykształceni, ze znajomością języku po prostu do pracy nie przychodzą, bo słabo płacimy. Nie ma co się czarować. Nie jesteśmy w stanie na starcie zapłacić takich pieniędzy, jakie oni dostaną w HP, w Google'u, czy nawet na stanowiskach menedżerskich w Amazonie. Mówię o wrocławskiej perspektywie, dlatego że oni nie potrzebują żadnej dodatkowej umiejętności. Jeśli znają dobrze język niemiecki, to bez problemu są w stanie znaleźć pracę właśnie w takich koncernach, których we Wrocławiu jest mnóstwo i tych ofert pracy jest naprawdę bardzo dużo. I ta pensja, to 6 tysięcy, o których powiedziałem, to jest pensja oczywiście wyjściowa, którą oni dostają właściwie na początku, jeśli zna dobrze język niemiecki, idzie tam do pracy zajmuje i jakby całą resztę go uczą. Łącznie z tym, że nawet jeśli ma zostać i ma tam przekładać papierki z prawej na lewą stronę, podkreślając odpowiednie sumy, to oni go podkreślania tych sum nauczą. Tylko istotne jest to, żeby on mówił w obcym języku. Więc ci wszyscy ludzie, o których pan wspominał, którzy rzeczywiście znają dobrze język, do mediów nie trafią, bo my po prostu jesteśmy zacieńcy, finansowo zacieńcy.
To znaczy, wie pan co, już nawet bym panu powiedziała, mówię o moim przypadku, bo ja nie wiem jak jest, ale rzeczywiście ja oferuję duże pieniądze. To nie jest tak, że powiedzmy jestem niekonkurencyjna, proszę pana, ale po prostu no naprawdę no jest bardzo ciężko. No naprawdę jest ciężko.
Jenseits des Geldes, ein ganz praktischer Vorschlag zum Test, wollen wir nicht bei den nächsten Medientagen, die in Dresden stattfinden, einfach eine Schülerzeitungsredaktion deutsch-polnisch mal einladen zum Workshop, um uns mit denen auszutauschen. Also das ist ein Stück Alltagsleben und es sind ja journalistische Nachwuchsprobleme.
Also hört sich nicht schlecht an. Ja. Frau Müller, Sie nehmen das gleich sofort auf, ja, bitte? Okay, jetzt nochmal der Kollege.
Ja wczoraj wspominałem, że ogłosiliśmy konkurs dla młodzieży w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim na przedstawienie z ich strony takich tematów jak stosunki polsko-niemieckie, ich spojrzenie na wymianę młodzieżową. Mamy nadzieję, będzie efekt 30 września. Organizatorem jest Urząd Marszałkowski. To jest pierwszy krok. Później nagrodą będzie między innymi zorganizowanie warsztatów dziennikarskich między dwoma szkołami, polskimi i niemieckimi, ale mam nadzieję, że tak jak Państwu wczoraj przedstawiłem, planujemy zorganizowanie przynajmniej 5 czy 7 takich gazetek, a efektem będzie prezentacja tych gazetek w przyszłym roku, w maju, podczas Dni Mediów. W związku z tym też jeszcze raz zapraszam dziennikarzy do współtworzenia tych warsztatów.
No super. Sehr schön. Und Maria, ihr
habt es abgesprochen.
30.06.
Ja,
drei Ergebnisse. Ach, September. Okay.
Eine Frage. Wir reden über Journalismus in der Grenzregion. Ich bin ja Studioleiterin in Bautzen. Und ich habe eine Autorin, eine freie Autorin in Görlitz. Und ich glaube, sie ist eine der wenigen oder vielleicht einzigen, die als freie Autorin diesseits und jenseits der Grenze für die Stationen arbeitet. Wer verbietet es den jungen Journalisten, sowohl zum Beispiel für den MDR als auch für Radio Breslau zu arbeiten, wenn man so ein Projekt mal ins Auge fasst. Denn die meisten beginnen doch dann erstmal als freie Autoren. Und ich kann nur bestätigen, dass gerade Austausch und solche Dinge wirklich auf privaten Kontakten und Erfahrungen basieren. Anders kann man im alltäglichen oder im Dienstleben nicht überleben. Das geht sonst nicht. Man verliert das aus den Augen, gerade als Leiter. Aber wenn man Mitarbeiter hat, die unmittelbar diese Kontakte immer halten und denen man dann den Weg immer bereiten muss, Sendeflächen schaffen muss, dann funktioniert das. Aber überhaupt die Idee, dass ein freier Journalist, und damit haben wir dann diese finanzielle Frage auch etwas gelöst, dann kann er auf der anderen Seite etwas besser verdienen bei dem Öffentlich-Rechtlichen und bei der heimischen Anstalt eben patriotisch sein.
Ja tylko chciałam tutaj dodać parę słów do tej kwestii poszukiwań wśród gimnazjalistów i licealistów. My wywodzimy się z ruchu radiowego studenckiego. Ja myślę, że tam jest największy potencjał. Albo był. Był. Właśnie. Więc, ale można by było tam właśnie poszukać i przez te 4 lata, no to może się ktoś wykształcić i dziennikarsko, i poznać język, jak dostanie warunek, że będzie znać i język, i nabierze doświadczenia, no to wtedy będzie łatwiej o przyszłe kadry dziennikarskie.
Da kann ich aus Erfahrung sagen, junge Leute zu gewinnen, das geht ja. Also Studenten, dann schickt man sie zum Volontariat und dann kommen die in die Zentrale und entdecken, hier kann ich berühmt werden und schon sind sie weg. Also heißt die Frage, wie kann ich sie wieder an die Region binden? Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch mit Schülern und Studenten. Dort brauchen wir nicht anzusetzen, die kann man begeistern. Man muss diejenigen dann fassen, die schon diese Ausbildung hinter sich haben und die einzelnen Stationen durchlaufen sind, um dann eine Möglichkeit zu finden, sie zu halten oder auch zu gewinnen. Denn ich hab jedes Jahr Volontäre, die perfekt Polnisch sprechen. Sobald die dann in Leipzig beim Fernsehen sind, haben die nur noch schöne Erinnerungen an mich.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja już próbowałam wykształcić studentów i właśnie tak jak Bogna mówi, po czasie, kiedy rzeczywiście wykształciłam i dziennikarsko, i wiedziałam, że językowo dobrze, to potem ta osoba mi odchodziła. I to jest wszystko na ten temat.
Mam pytanie, a dlaczego odchodziła?
Bo to się okazało, na przykład osoba, która nie mieszkała w Szczecinie na stałe, tylko studiowała tutaj, wracała, nie wiem, do swojego domu, tam bo akurat okazywało się, że akurat wraca. Albo wychodziła za mąż, albo żeniła się, nie wiem, no i wyjeżdżali ze Szczecina. Były różne przypadki. No, miałam takie przypadki 3, to nie mogę powiedzieć, żeby to była jakaś wielka ilość, ale... Ale generalnie rzeczywiście pracowałam nad jakąś osobą pod względem warsztatowym i właśnie dawałam różne szanse pracy przy polsko-niemieckich tematach. I się potem okazywało, że wykształciłam i jakby straciłam. O, tak to bym powiedziała.
Takie jest życie.
Aber das ist doch kein wirklicher Verlust. Also in meiner Diagnose haben wir doch eine veröffentlichte Meinung, einen Journalismus, der westzentriert ist. Und es kann doch nur gut sein, wenn Leute, die Deutsch und Polnisch sprechen, die also in einem Netzwerk aufgewachsen sind, wenn sie im deutschen oder im polnischen Journalismus, also in Warschau oder in Berlin, in führende Positionen, in Redaktionen kommen, weil sie das Denken in den Redaktionen verändern werden. Und das ist doch auch unser Anliegen. Auch wenn natürlich es schöner wäre, wenn sie erstmal in der Grenzregion.
Also ich glaube, diesen Ehrgeiz, den kann man haben, aber wenn du jeden Tag eine Sendung bestücken musst und dir morgen jemand fehlt, der eben über dieses interessante deutsch-polnische Polizei, diese Einrichtung was machen soll, dann muss ich sagen, es ist zwar schön, wenn dann in Berlin jemand was von der polnischen und deutsch-polnischen Verhältnis versteht, aber dir fehlt es eben oft auf der anderen Seite. Also ich glaube, Nachwuchsentwicklung ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Manchmal bin ich auch ganz erstaunt, dann kommen junge Menschen und sagen, ach was, sie suchen jemanden, ich kann mir das gar nicht vorstellen und so. Also es gibt doch manchmal noch so eine Hemmschwelle, also dass man sagt, also das haben wir jetzt nicht gedacht, dass wir da noch eine Möglichkeit finden zu arbeiten, aber ich glaube, wichtig ist eben, sich trotzdem zu öffnen und zu gucken, und wir können auch in der Volontärsausbildung nicht nachlassen, das werden wir auch jedes Jahr wieder machen und vielleicht irgendwann bleibt dann auch jemand hängen. Ich meine auch selbst, wir haben ja in Frankfurt die Via Adrina, wo es ja auch wirklich eine sehr gute Ausbildung gibt und eben doch viele Leute sind. Und zum Glück, so sagte mir letztens hier eine Professorin, werden immer mehr in diesen grenznahen Gebieten von ihren Absolventen so in die Verwaltung so übernommen. Und das finde ich schon, ist erstmal schon ein wichtiger Schritt. Vielleicht kann man es auch nochmal bewegen, dass sie noch mehr Kommunikation und Journalismus vielleicht machen in diese Richtung. Weil ich glaube, das ist schon wichtig. Gut, ja.
ganz zum Schluss, ich möchte sagen, dass die jungen Leute gestern aus Köln da waren, fand ich wunderbar. Und diese ganze Diskussion ging noch bis nachts und sehr intensiv. Und ich habe mich sehr geärgert, dass der so abgebügelt wurde mit seiner Meinung, die wir nicht alle teilen müssen. Aber da ist ein junger Mann und der meldet sich tapfer eine halbe Stunde. Und alle ringsherum unterstützen ihn schon. Und man, der Moderator sieht es nicht und sieht es nicht und sieht es nicht. Und niemand, und wenn ich was signalisiert habe, ich kriegte langsam auch schon Hals. Und dann kam der endlich zu Wort. Hatte natürlich eine Meinung, die wir nicht alle so teilen müssen. Köln ist weit und wusste gar nicht, dass es einen deutsch-polnischen Journalistenpreis gibt und sowas. Ja? Und dann wird er so behandelt. Also ich war so froh, dass die abends noch mit uns das Gespräch gesucht haben und bis nachts noch mit uns gesprochen haben. Und das ist doch so ein Beispiel, dass junge Leute durch Zufall, diesmal durch die Professorin oder die Dozentin, hier in den Medientagen gelandet sind.
Und das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, dass die Moderation hier gut war. Heute ist
wieder zu Wort. Ja, deshalb bedanken wir uns ganz herzlich bei der Bärbel Wiechmann. Und Maria, ich freue mich, dich wiederzusehen.
Ja.
Nach so langer Zeit.
Wir bedanken uns auch sehr. Wir kommen ja jetzt zum Ende. Wie gesagt, heute ist auch der Zeitplan etwas straffer als gestern, 10.31 Uhr. Um 11 Uhr geht es ja schon wieder weiter und jeder will, glaube ich, noch schnell einen Kaffee trinken. Also wir bedanken uns auch sehr. Wir haben eigentlich so unsere Rolle auch nur gesehen, dass man ein bisschen auch aus der Praxis erzählt und einfach eine Diskussion anregt. Und wir sind gestern dazu gekommen, ging das ein bisschen in eine andere Richtung. So, da hatte ich das Gefühl, das ist so 25-jährige Ehe, die so langsam erlahmt und wo also die Liebe neu angefacht werden muss. Heute, finde ich, sind wir da schon wesentlich weiter in die Zukunft gegangen. Die Idee mit den Schülern finde ich ganz große Klasse. Und ich hoffe, wie gesagt, dass jeder, es ist auch hier Multiplikator, eben so eine Ideen mitnimmt und sagt, Mensch, Kinder, es werden immer wieder welche gebraucht. Und ich glaube auch gerade in dem deutsch-polnischen Verhältnis wird Nachwuchs dringend gebraucht. Ja. Aber da sind ja auch die Herrschaften von der Busch-Stiftung auch ganz doll und ganz vorne dran. Maria?
Ja. Do tego, no cóż ja mogę dodać, dziękuję Państwu bardzo, cieszę się, żeśmy się spotkali i do następnego zobaczenia.
Dziękuję.